Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist wieder euer Pflegepapst. Eine sehr besondere Folge. Ich würde fast schon sagen, jetzt hat sich das Blatt gewendet, aber im positiven Sinne. Aber wie es dazu kommt, das erläutere ich gleich nochmal. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast hier in meiner Folge. Vielleicht ja, meine letzte Aussage, die ich mit ihm verbinde, wo wir darüber gesprochen haben, sagte er, dass wenn er bald aufhört zu arbeiten, ist die Feststellung, dass sich im Gesundheitswesen nichts verändert hat. Das könnte man jetzt als sehr negativ empfinden. Nur da steckt halt eben jahrelange Arbeit drin und auch vor allen Dingen sehr viel Mut mit dem, wie es gemeint ist und damit ihr euch quasi auch nachher wieder positiv geladen abgeholt fühlt, freue ich mich, die Folge zu beginnen, meinen Gast vorzustellen, kein anderer als Professor Guido Heul.
Hallo und herzlich willkommen.
Guido, wir müssen gleich zwei Sachen aufräumen. Einmal, warum sich im Gesundheitswesen nichts verändert hat, wie das eigentlich in welchem Kontext steht. Und vielleicht nachher halt auch, warum wir uns kennen und warum sich das Blatt jetzt wendet, weil vorher hast du die Fragen gestellt, jetzt stelle ich die Fragen tatsächlich, so meinte ich das nämlich. Damit aber die Zuhörer wissen, wer du bist, freuen wir uns, wenn du dich einmal vorstellst.
Okay, mein Name ist Guido Heul. Ich darf eine Professur an der Katholischen Hochschule zu Köln bekleiden, ausfüllen als Sozialgerontologe. Das mache ich hier schon eine ganze Weile. Jetzt Jahre kann ich nicht so schnell nachrechnen, da habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Vorher habe ich aber erst Krankenpfleger gelernt, habe mich dort weitergebildet im Rahmen der Intensiv- und Anästhesiepflege, bin dann über ein Studium der Sozialökonomie in verschiedene Bereiche des Gesundheitswesens gekommen, speziell gerade im Krankenhaus. Ja, und dann habe ich nochmal studiert und bin in der Katholischen Hochschule zu Köln gelandet. Kurzer Weg.
Ich finde es immer besonders, wenn ich die Frage stelle, wie blickst du auf den Lebensabend? Hat jeder eine andere Position, aber auch für dich, ich glaube, dass wir es sehr differenziert nachher vielleicht angehen können, aber so spontan, du blickst aufs Gesundheitswesen, was kommt dir da in den Sinn?
Im Sinn, ich bin geprägt durch das Gesundheitswesen jetzt fast 45 Jahre, wenn ich zurückschauen darf, sehr stark erst im Bereich des Krankenhauses und der Krankenhausstruktur. Mhm. Später durch, glaube ich, jetzt so 15 Jahre Arbeit in der Altenhilfe, speziell in einem Vorstand, in dem ich als Aufsichtsrat mitsitzen darf, wo ich mir dann die Altenhilfe nochmal näher anschauen durfte. Der Blick auf das Gesundheitswesen zurück und nach vorne bedeutet für mich, es hat sich nicht allzu viel geändert. Vor 45 Jahren wurden die gleichen Fragen gestellt wie jetzt. Und die Antworten sind auch fast die gleichen gewesen. Wir springen von Reform zu Reformchen und haben keinen Mut, eine ordentliche Reform anzugehen. Das ist so mein Resümee. Das gilt für alle Berufszweige in diesem Bereich. Ich komme aus einer Zeit, wo sehr stark die Ärzte im Krankenhaus dominierend waren. Das hat sich mittlerweile geändert, das Blatt. Mhm. Also von der Dominierung der Medizin sind wir umgewandelt in die Ökonomisierung, die im Moment ja noch richtig festgehalten wird. Und ich finde, der Beruf der Pflege, wenn ich da drauf schauen darf, er dümpelte immer so vor sich hin.
Ist eigentlich ein sehr trauriges Bild, aber vielleicht fangen wir mal so an. Wenn du 45 Jahre lang schon das Gesundheitswesen kennenlernen durftest in all seinen Facetten, glaube nicht, dass wir jetzt so einen Geschichtsexkurs machen müssen, aber es hat sich ja schon sehr viel verändert auf struktureller Ebene mit steigenden Kosten. Gibt es da irgendwelche einschneidenden Punkte, an die du dich gut erinnern kannst, die so Touchpoints sind auf dem Weg, bevor wir gleich mal drüber sprechen, was du mit den gleichen Fragen meinst?
Ja, es sind eigentlich zwei Punkte, drei Punkte, die ich bewusst miterlebt habe. 1989 gab es eine Demonstration der Pflegekräfte. In dieser Zeit kam ja auch von der Robert-Bosch-Stiftung dieser nette Band raus, Pflege braucht Elite. Mhm. Könnte man nochmal speziell über Eliten reden, aber machen wir jetzt ja nicht. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir waren damals an den Westfalenhallen in Dortmund und ich glaube, es ging hinterher so aus, dass wir 5 Euro mehr kriegten. Also wenigstens ist das in meinem Gedächtnis geblieben. Und dann dachte ich, das kann es nicht sein, es geht eigentlich um Strukturen. Und diese Strukturen, die damals hier und da angedacht wurden, von den gleichen Fragen stehen wir heute noch. Es geht nicht allein um das Geld, sondern einfach die Strukturen. Wie arbeiten wir? Mit was arbeiten wir? Und wie kann ich an solch einem Arbeitsplatz auch lange verbleiben?
Mhm. Und nach 89, was war dann nochmal das nächste einschneidende Erlebnis, wo du sagst, da gab es nochmal was, wo du dich gut dran erinnern kannst?
Nach 89 speziell die Reform, dass wir eine Pflegeversicherung bekamen. Mhm. Hat ziemlich viel Bewegung in den Bereich gebracht. Und in dieser Zeitdekade liegt ja auch die Finanzierung im Krankenhaus, dass sie aufgeweicht wurde und in Fallpauschalen umgewandelt wurde. Also die Frage ist dann eher von der vorher doch vollfinanzierten Seite zielt es plötzlich darauf hin ab, dass gesagt wurde, wir finanzieren Fälle und wir öffnen das ganze Gesundheitswesen für den Markt.
Und da fing dann halt eben Privatisierung an. Ich sag mal, die Privaten sagen ja schon, dass sie mit 50% Marktanteil dazu beitragen, dass wir in Deutschland eine Pflegelandschaft überhaupt haben. Siehst du das genauso?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich will nicht die Privaten jetzt an den Rand drängen. Sie haben eine wichtige Aufgabe in diesem Bereich. Hier geht es eher um das Politische, wo ich sage, die Verökonomisierung. Ja, nicht das Öffnen des Privaten, sondern diese Vermarktlichung einer personenbezogenen Dienstleistung, das macht das Ganze sehr schwierig, was wir ja jetzt auch aktuell merken.
Ich sag mal, die Privatisierung, so wie wir sie jetzt wahrnehmen, wenn man den Punkt nimmt, wo du sagtest, 89 habt ihr schon mehr Geld bekommen. Seit 89 heißt es ja für mich, da war ich ein Jahr alt, dass halt Pflege immer nur mit Geld beantwortet worden ist. Und wir sprechen ja eigentlich eben von strukturellen Veränderungen. Ich kriege das noch nicht ganz zusammen. Warum wird denn nicht das Einfache zuerst genommen oder ist Geld das Einfache? Weil jetzt haben wir ja quasi einen explodierten Kostenapparat, der gar nicht aufzuhalten ist seit Jahren. Fährt er auf der linken Spur 200 und wird immer teurer. Das hat ja gar keinen, also siehst du da ein Ende?
Ich würde ein Ende sehen. Da können wir vielleicht im zweiten Satz danach denken, wenn wir anders denken würden. Aber im Moment sehe ich kein Ende. Deine erste Frage ist ja, wird eher an der Kostenschraube immer etwas verstellt, dann bekommen einige Berufsgruppen ein paar Euro mehr.
Ja.
Erinnern wir uns vielleicht gut an diese Corona-Zeit, die ja noch gar nicht so lange her ist, wo es plötzlich Corona-Zulagen gab. Nebenbei, manche Pflegekräfte im öffentlichen Bereich mussten es ja erst wieder einklagen.
Richtig.
Ist ein bisschen absurd, die Leute, die die Arbeit gemacht haben, kriegten das nicht. Viele kriegten das. Das hatte ich jetzt gerade vor einer Stunde noch mit Studierenden auf dem Flur besprochen. Sind wir auf das Thema gekommen. Aber das hört sich mal ganz nett an und ich glaube, da sind Leute erstmal im ersten Moment ruhig zu bekommen, aus der Motivation weiß man das ja auch, Geld, das hört sich erstmal gut an, hey, ich verdiene plötzlich ein paar Euro mehr, super, klasse, dann kann ich mir das und das leisten. Wir wissen genauso, dass dieses Feuer ziemlich schnell verlodert, weil ich gewöhne mich dran.
Und die Schmerzen bleiben ja die gleichen, ne?
Bitte?
Die Schmerzen bleiben ja die gleichen, also Schmerzensgeld.
Die Schmerzen bleiben genau die gleichen. Und wir doktern an Strukturen herum, die sehr schwer, weil viele Akteure da drin sind, schwer zu ändern sind.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die in das Gesundheitssystem kommen, und du sprichst jetzt davon, wenn wir mal den Ankerpunkt 89 bis jetzt, und das Thema permanent wird halt eigentlich mit Geld kompensiert, ob es halt eben auf Seiten derjenigen ist, die schreien, es ist immer auf der Seite derjenigen, die schreien, ob es halt eben die Anbieter sind, die sagen, wir brauchen mehr Geld, um es zu refinanzieren, die Pflegekräfte sagen, wir bekommen mehr Geld für die Arbeitsdichte, um irgendwie wieder bis zur nächsten Periode auszuhalten. Ich nehme wahr, dass die Menschen im Gesundheitswesen wenig in Aufbruchstimmung kommen. Ist es denn auch so, dass es gar nicht gewollt ist? Oder wird es ja jemanden geben, der es verhindert? Aber irgendwie bedingt ja das System, dass keiner kommt und sagt, nee, Geld nehme ich nicht an, ich möchte strukturelle Veränderungen haben. Da sehe ich auch wenig Menschen, die so auf die Barrikaden gehen. Wie nimmst denn du das wahr?
Naja, Geld ist immer ein guter Lockstoff, ja. Also es gab mal einen Kollegen, der sprach davon, ich bin käuflich. Ja? Der sagte, ich bin käuflich, das ist immer die Frage des Preises. Ich habe den Spruch übernommen und sage auch zu Studenten, ich bin käuflich, ich mache ja alles, wenn ihr genug bezahlt. Ja, und wenn ich morgen gekündigt werde, muss das reichen bis zu meinem Lebensende, aber dafür mache ich vieles. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr plakativ an, aber
das ist erstmal das Menschliche, ne? Das ist ja erstmal ja, das Menschliche. Ist, ne?
Vollkommen menschlich, ja. Das ist, man könnte es so nennen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der den Begriff kreiert hat, das ist ein Supervisor, der sagte mal, es gibt diese Sozialprostitution, ja. Also wie weit bin ich bereit, mich zu verkaufen? Und wir Menschen verkaufen uns für ziemlich viel und Geld ist ein Lockstoff. Und danach sehe ich erst, wenn ich das Geld bekommen habe, für was ich mich verkauft habe. Und da dieser Motivationsfaktor ist noch an ganz vielen Stellen einfach da. Wir sehen es auch aktuell ja bei Tarifverhandlungen.
Ja, wir sehen es bei Tarifverhandlungen, wir sehen es halt auch bei dem Anstieg von Leiharbeitsunternehmen, an die halt viele Menschen abwandern. Allerdings ist in meiner Wahrnehmung des Marktes da auch so ein gewisses Plateau erreicht, auf jeden Fall, weil nachdem ich sag mal, beim Privaten oder frei Gemeinnützigen keine Lust mehr hatte und vielleicht zur Leiharbeit gegangen bin, haben wir ja wenig Tendenzen, wahrscheinlich jetzt nicht studientechnisch belegt, aber wenig Tendenzen, dass derjenige, der bei der Leiharbeit war, wieder zurück ins Gesundheitswesen geht. Weil wenn der da fertig ist und merkt, Moment mal, mit viel mehr Geld habe ich trotzdem die gleichen Herausforderungen und Schmerzen, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, dann haben wir ja weiterhin auch eine hohe Abwanderung, weil wir stehen ja, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich vor der Herausforderung, dass wir viele Pflegebedürftige weiterhin zu versorgen haben und uns irgendwie, dann bleiben wir mal bei Struktur jetzt, die Mittel fehlen zu sagen, wo untergebracht, wie versorgt. Das sind ja die beiden Stellschrauben eigentlich und das kann ja nicht durch Geld gelöst werden, weil es ist ja, also es verändert ja gar nichts, außer dass es halt vielleicht noch die Leute 3 Monate länger im Job hält, ne?
Es ändert gar nichts. Also da wird auf uns etwas zukommen, was zuerst mal sehr dramatisch aussieht. Ne? Also das haben genug Leute schon festgestellt, genug wissenschaftliche Studien schon festgestellt, was passiert, wenn diese Spanne auseinandergeht, wo ich auf der einen Seite merke, wir kriegen mehr Pflegebedürftige. Netterweise sagte jetzt ein Kollege, der mehrere Altenhilfeeinrichtungen führt, die kommen erst noch auf uns zu, diese Boomer. Die werden ja jetzt alle gerade 65, dann gehen sie 15 Jahre nach Mallorca, lassen sich auf den Bauch braun brennen und wenn sie dann pflegebedürftig sind, kommen sie auf uns zu. Also die Welle kommt ja noch. Ja. Es ist sehr plakativ, aber sehr lustig gesagt. Ja, die Welle wird noch kommen. Das heißt, wir müssten eigentlich heute reagieren. Wie können wir diese Versorgung hinbekommen? Und es gibt da für mich 2 Sachen. Entweder sage ich mir auf der einen Seite, wir müssen gucken, dass wir in dem Kostenfaktor bleiben, dass wir auch Leute halten in dem Rahmen, in diesem Pflegebereich und mehr gewinnen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir dann noch zu kommen. Und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, hey, diejenigen, die jetzt nach Mallorca fliegen, bleibe ich bei diesem Bild und sich dann 15 Jahre die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Auch von denen muss ich etwas verlangen können. Ja? Also ich finde auch, wir müssten viel mehr über Prävention nachdenken.
Also ich dachte, Prävention wäre jetzt zum Beispiel, wie man dann von Mallorca nach Pattaya kommt. Oder nach Bulgarien.
Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, das wird ein Auslaufmodell sein, aber das ist jetzt...
Ja, auf jeden Fall. Das war nur am Rande. Aber Prävention nehme ich mal mit, Personalgewinnung. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich dich jetzt mal kurz frage, weil ich bin ja im privatwirtschaftlichen Sektor eben tätig. Und ein CEO hat einmal gesagt, es gibt genug Pflegekräfte, nur nicht für alle. Das war so seine Botschaft.
Gute Aussage.
Sieht man an solchen Aussagen die Gier und die Lust, Veränderung herbeizuführen oder eher mit kurzfristigen Mitteln die nächste Vorstandsperiode abzuwarten?
Ich springe auf das Wort, die nächste Vorstandsperiode abzuwarten. Mhm. 5 Jahre bin ich Vorstand und dann mal schauen, was kommt. Wäre auch eine Möglichkeit, also nicht langfristig denken, sondern nur kurzfristig denken.
Ja, es lädt ein.
Das, ne? Das lädt auf jeden Fall ein. Was soll ich langfristig denken? Das könnte auch den Bach runtergehen. Wenn ich heute eine Altenhilfeeinrichtung baue, die soll 50 Jahre halten, was interessieren mich die 50 Jahre?
Ja.
Also denke ich nur in diesen 5 Jahren oder wenn es gut geht, in einer Dekade. Mal schauen, was sich da verändert. Für mich sind diese Gedankensprünge einfach zu kurz. Ja, wir haben in dem Bild dieser Mallorca-Urlauber zu denken, haben wir 15 Jahre. Und in 15 Jahren stehen wir plötzlich da und müssen uns etwas überlegen. Und dieses Bild habe ich weitergesponnen in dieser Sitzung. Ich habe gesagt, wunderbar, dann müssen wir darüber nachdenken. Wenn die Leistungen nicht mehr erbracht werden, müssen sie halt irgendwie von anderen Leuten erbracht werden. Das heißt, ich werde nicht mehr 3 Menüs in der Altenhilfe bekommen oder Krankenhaus oder wie auch immer, die wir heute haben, sondern es gibt nur noch ein Einheitsmenü. Ist ja teurer, 3 Menüs vorzuhalten. Oder wir werden so weit die Altenhilfe runterspringen, dass die Verwandtschaft einspringen muss. Ja, also ich muss meine Versorgung selbst organisieren, so wie wir es teilweise auch schon aus anderen Ländern kennen. Was kann jeder, das hat Herr Blüm schon gesagt, pflegen? Also unter Pflegen meine ich jetzt die Grundpflege. Ja, das machen dann die Verwandten, Bekannten oder Nachbarn. Und das, was dann etwas spezieller ist, das wird dann noch von dem wenigen Personal gemacht, die qualifizierter sind.
Guido, ich war gestern auf einer Veranstaltung. Wir haben über die ermunternde Organisation gesprochen, über Six Senses, wie Angehörige, Mitarbeiter und Pflegebedürftige besser verknüpft werden können durch Aktivität von Pflegeeinrichtungen, also mit welchen Mitteln man das eigentlich hinbekommt. Also zu sagen, aus welchem Bedürfnis heraus kommunizieren die mit mir und wo muss ich eigentlich welche Informationen hingeben. Das ist so ein Flemeo-Projekt, heißt das. Mhm. Und da habe ich noch gesagt, bei den Angehörigen, dass es ja eben wichtig ist, dass man denen einfach auch ein Angebot macht, aktiv bei der Pflege mitzumachen. Die können immer noch Nein sagen, aber wenn jemand seine Mutter besuchen kommt, kann man ihn ja darüber informieren, dass es zum Beispiel gar kein Problem wäre, sich bei dem Essen der demenziell betagten Mutter zu beteiligen, wenn man vielleicht Lust hätte, auch noch was Gutes zu tun, mehr Brote als eins zu schmieren, ob das möglich wäre. Also ich habe es einfach nur mal angeregt, dass es kein Problem ist, das zu tun. Du sprachst gerade davon, dass man plötzlich die Verwandtschaft involviert. Als mir dann entgegnet worden ist zu sagen, die sagen uns, die bezahlen hier Geld, die erwarten von uns die Leistung, habe ich nämlich gesagt, ja, man muss den dann ausrichten, dass es einfach jeden Tag teurer wird und sich nichts verändert, auf jeden Fall auf struktureller Ebene und auch auf pflegefachlicher Ebene, sodass sie zwei Möglichkeiten haben, sich nämlich der Situation zu stellen, dass es wie im Ausland dazu kommen wird, dass wir uns an Pflegeprozessen beteiligen werden müssen, wenn wir keine Lösung vom Himmel fallend bekommen, oder aber, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen zusammenstehen in einer Zeit, wo es ein bisschen schwierig ist, um für eine Entspannung und Entlastung zu sorgen. Das hat ja Auswirkungen auch für die Pflegeprozesse und für das Wohlbefinden von der Pflegekraft, ob die morgen wiederkommt oder nicht, wenn plötzlich halt mehr Hände einfach am Start sind. Und ich finde, die Analogie, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist ja etwas, was man als Szenario viel zu wenig hört, oder? Also eigentlich wäre es doch für eine Bildzeitung ideal, mal so eine ketzerische Überschrift auch zu machen, zu sagen, Angehörigenpflege ist im Kommen oder sowas, oder stellt euch drauf ein, bei teureren Kosten im Gesundheitswesen müsst ihr trotzdem noch mitpflegen oder so etwas. Wäre das nicht was?
Für die Bild-Zeitung sicherlich ganz gut. Es wird sich kein Träger wagen, so etwas zu sagen.
Ja, also richtig.
Eigentlich müsste ein Träger, ich nenne jetzt mal die privaten Verbände oder die großen Träger, die wir ja haben, der Wohlfahrtsverbände, müssten eigentlich mal in das Wasser springen und dort einen Aufschlag machen, dann würden auch andere mutig hinterherziehen. Aber es wird jetzt kein Träger irgendwie sagen, ey, das wäre eine Idee oder wir stehen eigentlich davor, wir brauchen das. Weil ja, dann gleich jeder sagt, da zahlen wir so viel, wie du gerade schon sagtest. Die Angehörigen sagen dir, wir zahlen ja 4.000 Euro. 4.000 Euro ist ja ziemlich viel Geld oder 3,5 für die Altenhilfe, was ja sehr teuer ist. Aber wir werden darüber nachdenken müssen.
Genau, genau. Und dein geschätzter Kollege Professor Siebolz hatte damals nämlich gesagt, dass diese Aussage, dass wenn man auf dem Markt steht und sich die Heime aussucht, da ist man halt eben Kunde und guckt sich Leistungsversprechen an. Und sobald man halt in der Pflegeeinrichtung ist, ist ja die Paradoxie, dass dieser Status, ich habe etwas bezahlt und erwarte jetzt hier das Buffet, es muss alles sauber sein, wenn ich einen Wunsch habe, wird er mir erfüllt, dass sich dieses, dass das noch keiner verstanden hat, so nach dem Motto, man ist dann vielleicht noch eine interessierte Partei, aber in dem Rahmen, in dem man sich dann befindet, wenn man drin ist, ist man nicht mehr Kunde und kann auf eine Leistung pochen, weil sie ja reglementiert ist und durch, wie es jetzt auch auf dem Markt ist, durch externe Einflüsse und das, was so ein Heim imstande ist, noch anzubieten, ist ja das, was man einfach friss oder stirb. An dem Punkt zu sagen, ja, ausziehen werden die Leute ja nicht und zu Olympia werden sie danach auch nicht mehr gehen.
Nee, das ist das, nach außen ist der Schein ganz gut. Ja. Also ich lese den Abstract von irgendeinem Film, der hört sich erstmal gut an, aber wenn ich in dem Kino sitze, kann ich einfach gar nicht mehr diesen Saal verlassen. Oder genau, unter größten Umständen diesen Saal nur noch verlassen, dann sitze ich drin und muss diese 90 Minuten durchziehen. Das ist dann natürlich sehr hart. Die Angehörigen meinen natürlich, sie haben das Beste getan, würde ich auch denken. Also wenn ich heute meiner Mutter irgendwie in solch eine Einrichtung geben müsste, würde ich erstmal gucken, naja, was macht sie für einen Eindruck? Und wenn sie da drin ist, denke ich mir, naja, sie ist ja versorgt. Ist auch gut so. Wenn die Einrichtung mir dann auch sagen würde, Guido, komm mal hierher, wasch die Wäsche, einmal in der Woche müsstest du mal das Bett beziehen und es wäre ganz gut, wenn du mindestens zweimal in der Woche das Mittagessen vorbeibringen würdest und jeden Tag irgendwie gucken würdest, dass deine Mutter auch genug ist. Dann würde ich erstmal schlucken und sagen, komm, wir zahlen dir 4.000 Euro, was soll das?
Genau, und da ist das Thema menschlich wieder. Wir haben, glaube ich, 7 Millionen Ehrenamtler in Deutschland. Und das Thema Ehrenamt so an sich ist im Gesundheitswesen zwar auch bekleidet, ne? Es gibt Hospizarbeiten und auch bestimmt Menschen, die sich in Pflegeeinrichtungen irgendwie aktiv beteiligen. Aber so ein Appell, das kann ja eine Regierung machen irgendwie, wenn man schon sich überlegt, wie man Menschen grundsichert und wie man guckt, dass Asylbewerber halt irgendwie einen guten Start haben oder so etwas, müsste man ja auch das Gesundheitswesen doch vielleicht mit einer Maßnahme flankieren und das Ehrenamt doch vielleicht auch, ich will nicht sagen subventionieren, aber zumindest einen Anreiz schaffen für Ehrenamt. Wir haben auch viel zu wenig Anreizkommunikation zum Thema Nebenjob. Also wenn mich einer fragt, wo er einen Nebenjob machen kann, Tankstelle oder Pflegeheim, würde ich sagen, es ist beides reizvoll. Nur im Pflegeheim kannst du dir halt aussuchen, wie du es machst und was du machst. Ja? Also
ja.
Ich finde nicht, dass diese Angebote irgendwie klar sind.
Also bleibe ich bei dem Ehrenamt. Das wäre so der erste Waggon, den du gerade aufgemacht hast, wo ich reinspringe. Ehrenamt, ja. Es hat sich mit dem Ehrenamt oder in der Ehrenamtsmotivation hat sich Zeit ja auch viel getan.
Ja.
Sich gewandelt. Also früher war es ja üblich, einmal ein Ehrenamt, ich bleibe da. Heute wissen wir aus diesen Surveys, Ehrenamtssurvey, dass die Leute sich nicht festlegen möchten für ewig. Also die sagen, ich mache mal ein halbes Jahr dieses oder jenes. Dann ist das, was du angeboten hast, zweite Waggon, das Altenheim ja auch nicht besonders sexy. Ja. Wir finden ja auch da unterschiedliche Strukturen, wo engagieren sich die Leute. Unterschied nochmal zwischen Mann und Frau auch. Männer sind ja eher in der weißen Arbeit, also in irgendwelchen Vorständen und nicht direkt dann am Bett. Aber in dieser Struktur finden wir dann auch, was ist spannend. Und da ist ein Hospiz spannender, also mit Tod umzugehen. Das ist übersetzt, als wenn ich sage, oh, ich bin in der Altenhilfe, ich gehe mit älteren Herrschaften mal durch den Park oder beziehe denen das Bett neu oder wasche denen die Wäsche. Oh, das ist ja langweilig. Also wir müssen auch da Ideen finden, wie kriege ich so etwas attraktiv, bleibe ich in meinem Sprachgebrauch, sexy, einfach rüber, dass wir so etwas sexy machen. Da müssten wir viel, viel mehr dran arbeiten, weil die, gehe ich auf die Boomer wieder zurück, die jetzt alle in Rente gehen und nicht nach Mallorca fahren möchten oder wollen, den muss ich ja auch, oder den sollte ich auch ein Angebot machen. Was tust du jetzt noch für die Gesellschaft? Ja, also man weiß aus Forschungsbereichen, wenn ich mich mit Pflegebedürftigkeit beschäftige, dass das ja auch eine Prophylaxe ist. Ja.
Das musst du noch mal kurz genauer erklären. Warum ist das eine Prophylaxe? Weil das nächste Thema wäre nämlich Prävention. Warum ist das eine Prophylaxe?
Weil ich mich damit beschäftige, wie sind Leute pflegebedürftig geworden und was kann ich machen, damit ich nicht pflegebedürftig werde.
Also ist das ein Reflexionsgrund? Ja?
Reflexionsgrund. Zum Beispiel Netzwerke aufbauen, stabilisieren wäre das Erste. Das Zweite auch mobil bleiben, so gut wie möglich. Also daraus kann ich lernen. Also das weiß man aus einzelnen Forschungsbereichen, Leute, die sich damit beschäftigen, also die in der Ehrenamtstätigkeit tätig sind, dass das auch gleichzeitig Pflegeprophylaxe ist. Also wenn ich es heute machen würde, habe ich vielleicht das Glück, etwas später oder gar nicht pflegebedürftig zu werden.
Ist das denn ein Teil eines Reformmodells, das Thema, so wie du es jetzt sagst, also das mit den Boomern ist klar, da gibt es genug Dinge, braucht man bei Google nur eingeben, man findet dazu alles, dass da eine Bewegung kommen wird. Das Thema Prävention wird häufig hochgehalten, auch in allen Kontexten. Ist es nicht einfach, da eine Reform zu erschließen, das Anreizmodell nach 60 oder ich glaube, du hattest das in der Vorlesung damals gesagt, dass man schon gucken muss, dass oder ob es Studien gab, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber du hast gesagt, dass um das Alter von 60 herum Menschen in ihren sozialen Beziehungen, ob Verein oder sonst was ist, gefestigt sein müssten, damit sie halt länger alt werden können oder so etwas, weil man nicht mehr irgendwie den sozialen Anschluss bekommt, dann kommt das Thema Isolation, dann hat man das, wie du gerade sagtest, nicht mehr diese Reflexion und dann ist das Thema Prävention nicht gegeben und die Pflegebedürftigkeit, klar, setzt die meinetwegen auch später ein, aber es ist zumindest nicht mehr ein aktives Mitgestalten des 60 bis 90 dann möglich, oder? Also war das nicht so, dass man irgendwie darum kämpfen soll oder dass man für sich klar sein muss zum Thema Reflexion, dass um das Alter von 60 herum man sein Netzwerk hat, dass man sagt, wo gehe ich zum Café, habe ich Freunde, kann ich fußläufig mit meinen täglichen Dingen des Lebens nachkommen, weil die Einschläge kommen ja dann näher. Also muss das gefestigt sein, war das nicht so?
Es wird schwieriger im Alter, 60, 65, Netzwerke aufzubauen. Ne? Das mache ich eigentlich viel früher. Ja. Durch die Arbeitswelt, durch Kinder und so weiter und so fort. Also da brauche ich schon mal ein gefestigtes Netzwerk. Da mussten wir viel früher dran arbeiten. Und ich glaube, das wären auch Modelle, die wir auch Altenhilfeeinrichtungen oder speziell auch dem Gesundheitswesen mit auf den Weg geben müssten. Wie kann man Leute in diese Netzwerke hineinbekommen? Also was müssen wir tun als Gesellschaft in diesen Bereichen, um ein Stückchen diese Pflegebedürftigkeit auch zu verhindern oder noch weiter nach hinten rauszuschieben. Netzwerke ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Also es gibt da genug Forschungsmaterial drüber, dass man das weiß.
Und ist dann auch der Begriff der Prävention, bevor wir den gleich verlassen und zum letzten Thema kommen, aber ist der Begriff der Prävention etwas, ich nehme nicht wahr, dass wir, ich sag mal, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und auch politisch durch Programme offensiv, auch vielleicht auch ein bisschen aggressiv, auf präventive Dinge, die nicht nur kannst du abrufen, mit 10 Seiten ausfüllen bei der Krankenkasse und dann gehst du irgendwie Schiwaschi-Kurs, sondern dass diese Maßnahmen zu sagen, hey, wir wissen um das, was wir jetzt gerade besprochen haben und wir fordern die Gesellschaft auf, mit den und den und den Maßnahmen das und das zu tun, um halt eben eine Welle an vielleicht schwererer Pflegebedürftigkeit etwas abzumildern, dadurch, dass die Gesellschaft mehr anfängt, sich mit Pflegebedürftigkeit, dem Alter zu beschäftigen, zu wissen, dass das gar nicht so attraktiv ist, wie sie sich das vorstellen oder kommt ja bald, dass dieser Präventionsgedanke eigentlich viel mehr reift. Also das ist ja ein kostenloser Hebel, aber es ist ja ein Hebel, um vielleicht auf das drohende 15 Jahre zu erwartende Szenario auch einzugehen. Und das ist vielleicht nur 1%, aber immerhin 1% mehr. Ja?
Sind jetzt mehrere Antworten drin, die du da einforderst. Bleibe ich zuerst bei dem Politischen. Also, ja. Das habe ich so gerade vorhin verstanden, wo du gesagt hast, da müssten wir reagieren. Finde ich, Politik arbeitet im Moment nur von Krise zu Krise.
Reaktiv,
ja. Bei all dem, was wir auch im Moment mitmachen an Krisen, ja, 72 Ölkrise, also 1972 die Ölkrise, die noch irgendwie oder mittlerweile vergessen wurde, oder 2008 Finanzkrise, das sind ja irgendwelche Sachen, die dann irgendwie schnell wieder gerne vergessen werden, sitzen wir im Moment durch Corona und krisende Weltsachen ja in den politischen, wir brauchen ja nur Heute Journal oder Tagesthemen sehen, die das überlagern.
Ja.
Wird wenig über andere Sachen nachgedacht oder wenig Freiraum auch gegeben. Wir müssten darüber nachdenken, viel, viel früher, was müssen wir Leuten mit auf den Weg geben? Und das heißt für mich präventiv daran zu arbeiten, wie werde ich nicht pflegebedürftig? Also wie bleibe ich gesund? Da geht es um die Gesundheit. Wir geben nicht viel für Prävention aus, dass ich Modelle lerne. Und da würde ich viel früher anfangen. Da für mich gehört dazu der Kindergarten, Schule und auch sowohl Hochschulen als auch das Arbeitsleben. Ja, also darüber nachzudenken, was gebe ich den Leuten mit, was kann ich präventiv machen. Drei Begrifflichkeiten, die uns allen bekannt sind, wie Ernährung, Bewegung und soziale Netzwerke, was wir gerade besprochen haben. Aber da muss man eigentlich immer wieder dran arbeiten in den Bereichen. Dann könnten wir vielleicht sagen, wir könnten ein Stückchen die Pflegebedürftigkeit nach hinten schieben. Auf der anderen Seite ist Pflegebedürftigkeit ja auch irgendwie nur ein Wort. Was soll ich mich mit 40 Jahren, also wenn ich 40 Jahre alt bin, mit Pflegebedürftigkeit beschäftigen, wenn ich es nicht beruflich mache? Oder wenn ich in dem Kontext kaum angetriggert werde, weil das ist, die begegnet mir vielleicht durchs Hören sagen, ja, ich habe da so eine Großmutter oder einen Opa. Da ist mal irgendetwas, da kommt mal ein ambulanter Dienst vorbei und zieht ihn in den Socken an und spritzt ein bisschen Insulin. Ja, die ist jetzt in der Altenhilfe, ja, das klappt irgendwie. Das ist ein Thema, was mich kaum tangiert. Ja, das kriege ich in meinem Alltag nicht so oft mit. Werden ja auch nicht alle pflegebedürftig.
Ja.
Deswegen schiebe ich das irgendwie nach hinten und mache mir keine Gedanken darüber. Wir müssten einfach gucken, dass wir es als Gesellschaft, als Normalität mit aufnehmen, dass das mit zum Leben gehört. Ja, dass ich teilweise auch Hilfe benötige und dass diese Lebensphasen diese Lebensphase in der Regel eigentlich sehr weit nach hinten geschoben ist. Die könnte mich auch früher erwischen, aber dass ich mir mal darüber Gedanken machen werde, wie möchte ich mein Leben auch später in diesen Phasen gestalten und wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Phase der Pflegebedürftigkeit ich nehme jetzt das Wort Lebensqualität, in einer guten Lebensqualität verbringe.
Ich meine, man könnte jetzt das Schulsystem von allen möglichen Seiten halt irgendwie beleuchten, aber dieses Puzzle zu sagen, Anreizsysteme für Nebenjobs in der Altenhilfe, Anreizsysteme für Ehrenamt zum Beispiel im Gesundheitswesen, dann Einführung von einem Pflichtmodul im Kindergarten, in der Grundschule, auf weiterführenden Schulen, das sind ja alles keine Dinge, die jetzt irgendwie große Arbeit verlangen bei dem, was wir so generell zu tun haben. Aber damit kann man das Bewusstsein ja schärfen. Was ist deine Erklärung? Warum wird sowas nicht gemacht? Abgesehen von, dass es jetzt nicht die besten vielleicht Ideen sind, aber warum ist das nicht schnell am Start? Man weiß es doch.
Ich finde die Idee ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Warum soll man nicht so eine Art Gesellschaftsmodul einbauen?
Ja.
Ich nenne es jetzt mal nicht Pflegemodul, sondern Gesellschaftsmodell, wo ich solche Themen mit anspreche und was kann ich machen?
Geburt und Tod und halt eben auch dazwischen. Ja.
Genau, was liegt dazwischen? Wie will ich mein Leben gestalten? Also ich würde es jetzt irgendwie mal, nennen wir es einfach mal Gesellschaftsmodell. Ich habe gerade keinen besseren Namen. Überschattet, glaube ich, auch aktuelle Diskussionen, wenn man überlegt, ja, PISA sagt eigentlich, wir brauchen Mathe- und Lesekompetenz, ja, aber das miteinander zu verbinden, da fehlen mir noch Ideen. Ja, also ich hatte jetzt einen netten Kommentar gelesen von einem Wissenschaftler aus Heidelberg, der sagte, ja, was wir brauchen in den Schulen sind Beziehungen, ja, also über Beziehungen kann man lernen, nicht alles andere, also auch da ein Modul zu wählen und zu sagen, hey, wir machen mal auf, was gibt es für Berufsbilder, was gibt es in Lebenslagen für Komplikationen, die auftreten können, was kann ich selbst dazu steuern, wie wird man da geprägt und also Vorbilder brauchen wir, Modelle brauchen wir, das müssten wir mehr damit hineinbringen, also selbstverständlich Mathe ist vielleicht wichtig, Lesen auch. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, sonst könnten wir uns hier kaum unterhalten. Aber gleichzeitig kann man das, glaube ich, auch verbinden und zu sagen, ja, wir lesen vielleicht mal einen Bericht. Jemand ist pflegebedürftig, wie ist ein Alltag in der Altenhilfe?
Ja, genau, kindgerecht und auch
Sicht, eben. Wie ist die Sicht eines Bewohners in der Altenhilfe? Also der dann irgendwie sagt, oh, heute Morgen um 7 Uhr geweckt, danach lag ich wieder 3 Stunden im Bett, bis dann eine Pflegekraft kam. Ja. Das wäre jetzt negativ gesehen. Das könnte ja auch sein, oh, 9 Uhr geweckt, ich freue mich, wir fahren gleich mit dem Bus.
In den Zoo.
Ja, irgendwo hin.
Ja, ja, richtig. Ja, also, das ist ein schöner Blog, den wir wirklich noch ausschlachten können. Ich wollte noch gleich ein Thema ansprechen. Also, wir halten mal fest, dass das gesellschaftliche Angebot eben von, ich glaube, gesellschaftliches Angebot trifft es eigentlich ganz gut, dass das Beginn des Lebens und das Ende des Lebens in seinen Phasen dargestellt wird. Es können, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, die Übungsaufgaben in Mathe können den Kontext haben, die Geschichten in Sozialwissenschaften, auch für Kindergärten, können von Pflegekräften, von Bewusstsein, von Einschränkungen irgendwie auch häufiger hervorgeholt werden. Die kann man wunderbar positiv aufladen, um die Entwicklungsschritte von pflegerischem Handeln darzustellen. Also das kann man jetzt spinnen bis sonst wohin auf jeden Fall. Ich finde es traurig auf der einen Seite und auch inspirierend und ermunternd, dass solche Angebote ja auch privat schnell erschlossen werden können, Kinderbuch zu schreiben zum Beispiel, ja, oder in Schulen sich zu aktivieren als oder engagieren als Pflegekraft, zu sagen, hey, ich bin die Mutter von dem Max Mustermann so ungefähr, ich bin Pflegekraft, soll ich nicht mal hier mal Viertelstunde was erzählen oder wie auch immer. Das sind ja eigentlich Kleinigkeiten, die wir viel mehr brauchen, weil ich sage das so, der Podcast soll ja auch dazu auffordern, mal ins Handeln zu kommen an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde, das ist ein schönes Takeaway, wo man nochmal sagen kann, neben dem, dass man sich sozial engagiert und was wirklich Gutes tut, Thema sinnsuchend als Kompensation zu seinem Job, gibt es halt auch nochmal hier das Takeaway, dass halt eben der Nebenjob im Gesundheitswesen wirklich breit gefächert sein kann, gut bezahlt wird, um das Thema Geld nochmal aufzugreifen. Und schon hätten wir schon, ich sag mal, Abhilfe geschaffen. Guido, vielleicht noch eine Sache so als Impuls, also 2 Sachen haben wir noch, bevor die Folge jetzt endet, aber die erste Sache, Thema Personalgewinnung im Gesundheitswesen. So, da ist ja wirklich auch das Thema Geld immer omnipräsent. Was ist denn für dich omnipräsent zur Personalgewinnung von Pflegekräften aller Art?
Ja, also das Thema, was wir im Moment haben, ist natürlich Arbeitszeiten. Ja?
Arbeitszeit, ja.
Darüber strukturiert sich ziemlich viel. Wir haben im Moment ja diesen Gedanken, im Moment ist auch schon in den 80er Jahren geboren, wie viel müssen wir überhaupt arbeiten, ja oder nein, dass man da unbedingt dran geht. Natürlich ist es nicht sexy, Morgens Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst irgendwie anzubieten.
Aber 2 Schichten am Tag gibt es auch, ne? Also ist vielleicht nicht die schönste Variante.
Ich finde, sich mit Mitarbeitern zusammenzusetzen und zu überlegen, was wollen wir, was wollt ihr und wie können wir zusammen etwas entwerfen. Ja, also nicht an diesen starren Modellen zu sitzen. Einige Einrichtungen machen das, ja, die einfach sagen, wir gehen davon ab, sondern individuell zu schauen, was brauchen wir, damit wir eine 24-Stunden-Versorgung aufrechterhalten. Und was möchte jeder Einzelne da drin haben in diesem Bereich, damit er sich dort irgendwie wiederfindet. Also ich würde da auch eher mir vorstellen, dass die Einrichtungen sich öffnen und einfach sagen, wir reden mit allen darüber, was wir anbieten können, um attraktiv zu sein.
Ja, ja, und du hattest ja damals recht angesprochen, zum Beispiel früherer Rentenbeginn bei vollen Bezügen oder das gleiche Gehalt bei weniger Arbeitszeit, irgendwelche Modelle halt anpacken. So ein bisschen bräuchte man vielleicht auch so einen Motor wie den Weselski für die Pflege, ja?
Ja, sicherlich hadere ich persönlich ein bisschen mit Herrn Weselski, aber, also, ja, jetzt kommt das Hadern weg, er ist öffentlich präsent.
Richtig, ja.
Er polarisiert. Und er bringt etwas auf den Punkt. Es ist nicht alles ganz korrekt so. Er schmeißt dann manche Sachen
auf keinen Fall, ja,
zwischen seiner Sache Tarif und wie er in die Bahn einschert. Soll er eigentlich dabei bleiben, was er als Tarifpartner will. Außerdem sitze ich auch als Tarifpartner mit am Vorstandstisch. Aber ich finde, wir bräuchten jemanden, der so präsent ist wie er und die Pflege vertritt. Und da fehlen, da fehlen Leute. So, und wenn ich jetzt sage, oh, Pflegekräfte trauen sich nicht, dann kann ich das von einem Arbeitgeber verlangen, dass er rausgeht und die Tür und öffnet, in die Region hineinschreit und sagt, hey, wir sind ein super attraktiver Arbeitgeber. Wir bieten euch zum Beispiel das Modell an, früher in Rente zu gehen, oder wir bieten euch an, über Lebensarbeitszeiten nachzudenken. Zu welcher Phase möchtest du mehr arbeiten? Also früher, wie ich keine Familie hatte, war ich auch eher erpicht auf das Geld und guckte, dass ich viele Nachtdienste und irgendwie was anderes mitnahm. Später mit Familie sah das komplett anders aus. Da hat mich aber keiner mehr danach gefragt. Irgendwie möchtest du jetzt mal weniger arbeiten? Du hast vorher genug gearbeitet. Über solche Sachen nachzudenken oder auch nachzudenken, ja, dann geh doch mal 2 Jahre irgendwie in so eine Art Sabbatjahr und dann kommst du frisch wieder und dann gucken wir weiter. Ja. Also da fehlen mehr Modelle. Oder wir schenken dir einige Jahre mal aus, um dich weiterzubilden. Mhm. Dann kommst du wieder. Was machen wir in dem Unternehmen? Also wir reden über Karriere, Schritte in jeglichen Bereich hinein. Ja.
Guido, jetzt haben wir einige Sachen schon besprochen, die, wir hatten das Thema von 89 an und verschiedene Herausforderungen, die sich seitdem irgendwie ergeben haben und auch darüber gesprochen, dass sich seitdem auch irgendwie im Gesundheitswesen nichts verändert hat. Es gibt ja auch eben viele positive Dinge, die das Gesundheitswesen mit sich bringen. Das ist der Beruf an sich, aber auch eben das, was man vielleicht sich auch nochmal genau anschauen kann. Wo ist denn da so da dein erster Ankerpunkt?
Das Positive in dem Gesundheitswesen, oder besser gesagt, dieser Ankerpunkt, was muss ich positiv verändern? Ich erwarte A von jedem Einzelnen, dass er sich Gedanken machen möchte, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben und was brauche ich dafür, dass er das klar artikuliert. Zweitens brauchen wir Arbeitgeber, die in ihrem Rahmen viel offener denken. Denken heißt für mich, auch Mitarbeiter in allen Bereichen beteiligen und zu fragen, wo holt ihr euch ab, dass ihr in diesem Unternehmen so arbeiten könnt, wie ihr arbeiten möchtet, und dieses auch als Sinnerfüllung in eurem Leben seht. Das heißt, ich muss, egal wo ich bin und egal mit wem ich rede, als Führungskraft anfangen, mit jedem Mitarbeiter darüber zu sprechen, wie möchtest du in diesem Unternehmen arbeiten? Welche Bedingungen brauchst du, um deine Arbeit zu erledigen? Und wo können wir zusammen daran arbeiten, damit diese Bedingungen erfüllt werden?
Ich frage jetzt mal einfach, welche Motivation hat der Arbeitgeber? Wir haben, ich glaube, über 16.000 ambulante Dienste, wir haben 16.000 Pflegeeinrichtungen, die immer mehr schrumpfen durch die Insolvenzwellen. Also genug, ich sag mal, verantwortliche Personen oder Organisationen, die genau diese Fragen stellen können. Jetzt wird ja jeder behaupten, dass er das schon bereits auch tut. Das, was du und wie du es gerade beschreibst, nehme ich so ja gar nicht wahr.
Ich glaube, jede einzelne Führungskraft, die wir jetzt fragen würden, wenn wir hier zu dritt in einen Raum sitzen würden, würde sagen, das tue ich.
Ja, richtig.
Irgendwie scheint es ja doch nicht anzukommen. Ich tue es nicht. Also ich finde, jede Führungskraft muss Folgendes machen, die Tür aufmachen, wo sie sitzt, und zu den Mitarbeitern gehen. Die Mitarbeiter wird nicht alleine kommen, also muss ich zu den Mitarbeitern gehen. Ja. Bleibe ich bei dem Putzmann, den ich eingestellt habe, den möchte ich fragen, wie willst du hier an diesem Arbeitsplatz lang alt werden und was können wir dir für Bedingungen bieten, damit du hier alt wirst? Also er muss eine Vorstellung haben. Er muss dazu aufgefordert werden, über diese Vorstellung nachzudenken. Ja, er muss nicht nachzudenken, er soll einfach angeregt werden, ich darf hier mitdenken an dem Erfolg des Betriebes. Ich erwarte von einer Führungskraft, da tun sich viele Führungskräfte schwer mit, Bilanzen so zu öffnen, dass ich weiß, wo fließt welches Geld hin, und wir zusammen überlegen, zusammen als Mitglieder dieses Unternehmens, wo möchten wir in den nächsten 5 Jahren Reformen anstoßen? Was brauchen wir vielleicht an Geld, um irgendwelche Reformen umzusetzen? Möchten wir neue bauen? Brauchen wir neue Bäder? Oder investieren wir das Geld woanders hin? Und wo legen wir vielleicht unsere Gewinne auch an? Oder verteilen wir nicht auch teilweise Gewinne, wenn ich sie noch machen kann? Du sprachst ja gerade über Insolvenzen, an meine Mitarbeiter.
Also das Spannende finde ich, und das will ich auch gar nicht kleinreden, wir nehmen das jetzt gleich sofort auf, ich blende nochmal die Perspektive ein, weil ich es auch einfach am eigenen Leib so erfahre. Welche Motivation hat der Investor, der eine Pflegekette betreibt, dass er an dem Punkt, wo er ja sagt, ich gebe hier Geld rein und ich möchte Geld raus haben, das ist ja das Einzige, wie er auf ein Pflegeheim blickt, und dann gibt es da vielleicht noch eine Geschäftsführung und dann die ganzen Mitarbeiter. Also was muss, weil es drängt sich ja auf, dass das so ist, was muss getan werden, dass derjenige eine Motivation hat, außer eben aus seinem Geld, was er eingegeben hat, mehr zu bekommen, das Geld, was er eigentlich sich in die Tasche stecken kann, dafür aufzuwenden, seine Pflegeheimkette zu modernisieren, Fragen zu stellen an die Arbeitsplätze der Zukunft, wenn er sagt, das müsst ihr halt anders lösen, das ist ja nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass aus wenig Geld mehr Geld werden muss, und euer Problem ist, dass das halt eben funktioniert, sonst schließe ich den Laden ab und verkaufe es.
Ja, A wird das Verkaufen in der Zukunft dann nicht mehr stattfinden, weil man nur auf dem Markt ist.
Ja,
verkaufen, ja. Stehen wir da wieder vor, dann wären die Marktgesetze irgendwie wieder geschrieben.
Ja.
Auf der anderen Seite, und da gehört eine Steuerung, die auch politisch ist, zu überlegen, wie viel Geld darf überhaupt aus diesen Einrichtungen rausfließen und wie müsste, oder besser gesagt, das Geld muss in den Einrichtungen bleiben. Ja, dann würden vielleicht auch manche wieder abspringen und sagen, weil wir könnten kein Geld daraus ziehen, das bleibt in der Einrichtung. Und da finde ich, ist die politische Krux drin. Ja. Ich habe nichts dagegen, dass wir sagen, wir haben Privatisierung da drin, also einen Markt da drin. Ich habe nichts dagegen, dass man sagt, irgendwie auch der Markt will ein Stückchen gewinnen, aber ich finde, da sind so gemeinnützige Organisationen besser aufgestellt, die das Geld erstmal im Markt behalten müssen, also in den Einrichtungen.
Also das würde jetzt wahrscheinlich eine Endlosdiskussion sein, aber in der Privatwirtschaft einen Anreiz zu schaffen, dass das Geld im Markt bleibt, das ist ja genau das, wie du sagst, die politische Krux, da halt irgendwie Riegel vorzuschieben, weil eigentlich ist der Markt ja eben frei und genauso definiert, dass es da halt eben um die, sag mal, Umsatzsteigerung, Schrägstrich Gewinnmaximierung geht. Und da ist auch das Gesundheitswesen ja nicht verschont von. Sonst würde es ja nicht, ich finde, die größten Haie geben, ich sag mal, Personalvermittler, die dann halt genau die Nische besetzen, in der halt eben, sag mal, richtig Geld gemacht wird eben.
Ohne Zweifel. Also wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht, um das Geld herauszuziehen. Da ist der Strickfehler eigentlich gerade im Gesundheitswesen. Ich kann kein Geld aus dem Gesundheitswesen herausziehen. Das ist komplett anders als irgendwie in einer freien Wirtschaft, weil das Geld haben ja vorher Leute einbezahlt über meine Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter und so fort.
Ja.
Und dieses Geld muss auch dort bleiben für die Versorgung. Ja. Und das ist ein Strickfehler, der politisch unbedingt nachgesteuert werden muss.
Du hast gerade angesprochen, dass man auch transparent macht, wie mit dem Geld des Unternehmens umgegangen wird, auf jeden Fall. Wie meinst du das genau? Das Bilanzen kann man ja schon einsehen, aber du möchtest ja nur einen Schritt weiter und sagst, die Bilanzen sind auch eine Grundlage, ich sag mal, im Kreis. Man sitzt drumherum und spricht darüber, wie man jetzt mit Ausgaben und Einnahmen umgehen wird und welche Fragen im Unternehmen zu klären sind, oder?
Ja, es mag vielleicht irritierend wirken, dass mir dann ein Vorstand
sagt, anders ist, ne?
Es ist komplett anders. Ich finde da sehr anregend das Buch von Axel Honert, der über das arbeitende Souverän geschrieben hat und hat an einem Punkt gesagt, wir müssen viel mehr Demokratisierung in die Betriebe hineinbringen. Und das wäre eine Demokratisierung, indem ich auch sage, wir überlegen zusammen, wo geben wir unser Geld für aus? Also was möchten wir? Natürlich ist jemand da, der das Unternehmen führt. Menschen brauchen Führung. Aber ich werde Mitarbeiter mitentscheiden lassen in diesen Bereichen, wo investieren wir in der nächsten Zukunft hinein. Ja, also und das geht am besten, finde ich, indem ich Mitarbeiter mitnehme. Nicht alle wollen diese Verantwortung oder möchten mitdenken oder möchten auch keine Verantwortung übernehmen. Aber diejenigen, die es mitmachen möchten, die würde ich mitnehmen und sagen würden, hey, wir beteiligen uns zusammen darüber. Das ist auch für eine Führungskraft sehr gewinnend, finde ich, weil
genau.
ich hole mir von mehreren Meinungen mit ein. Im Endeffekt werde ich darüber entscheiden. Ja? Aber das ist so A, B und C. Das diskutieren wir mal aus. Und jetzt entscheiden wir uns für die nächsten Jahre mal für die C-Lösung. Und hoffen, dass wir zusammen eine richtige Lösung gefunden haben.
Ich meine, der Podcast steht ja auch im Zeichen der Verantwortungsübernahme und letztendlich ist das auch das, was mich persönlich nährt. Je mehr Verantwortung ich übernehmen kann, desto glückseliger empfinde ich mein berufliches Schaffen. So, das ist meine Definition, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das Thema Verantwortung ja auch jedem Arbeitnehmer, jedem Menschen auch immer das Gefühl gibt, ich brauche dich, deine Meinung, dein Handeln. Es ist wichtig, dass du das tust. Und das Gesundheitswesen lächzt ja auch danach, dass Verantwortung übernommen wird. Und dann finde ich es schon richtig, weil es auch eben anders ist, reizt es mich natürlich, dass man mal sagt, so, hier ist unsere Bilanz. Was machen wir jetzt? Was sind eure Herausforderungen? Man kann ja einen Rahmen vorgeben und sagen, wir möchten Antworten zur Zukunft haben, wie lange ihr hier bei uns arbeitet und was ihr für Instrumente braucht und wie ihr mit dieser Masse hier, schaut mal, haben wir rot markiert, umgehen wollt, wo sind die größtmöglichsten Bedarfe. Und ich glaube auch schon, dass wir gesellschaftlich dann vor die Herausforderung kommen, dass unser klagendes Publikum, ich will es nicht negativer aufladen, als es ist, aber dass halt eben schon die Führungskräfte im Gesundheitswesen mal ihren Trampelpfad, der auch recht bequem ist der letzten Jahre, dann verlassen müssen, weil sie plötzlich aktiv mitgestalten. Weil Fingerpointing, das können sie halt eben alle ganz gut, was nicht läuft, aber dass jemand mal sagt, wir machen das jetzt mal einfach und gucken, was passiert, da erlebe ich wiederum sehr wenig Menschen. Da kann ich auch Arbeitgeber verstehen, dass sie sagen, mit wem sollen wir es denn machen?
Ich erwarte, und wir haben mittlerweile auch eine individualisierte Gesellschaft, die für ihre Entscheidung teilweise selbst einstehen muss, also jeder persönlich selbst. Ich erwarte, dass wir neue Regelsysteme, Regelsysteme bedenken, das sowohl als auch eher verlassen und etwas Neues, etwas Unsicheres beginnen. Und bei dieser Unsicherung brauche ich wieder Führung. Also auch Mitarbeiter, die eine Unsicherheit erstmal hineinlassen und in der Führung ihnen diese Kontingenz auch zu zeigen, es gibt dieses, jenes oder solches mit den Konsequenzen, jenen Konsequenzen und diesen Konsequenzen. Und wie entscheiden wir uns jetzt allgemein? Beratet uns mal. Und da erwarte ich von Führungskräften, dass sie sich mit Mitarbeitern an einen Tisch setzen. Darüber könnte ich auch über Arbeitszeitmodelle nachdenken, nicht nur über die Finanzierung. Ich könnte darüber nachdenken, was erwarten wir vielleicht, wie können wir in einem Ort, in dem wir ansässig sind, die Türen öffnen und sagen, was machen wir hier und. Also ich habe nicht die Ideen, aber wenn wir uns zu vielen zusammensetzen, werden wir Ideen haben. Und wir brauchen das, man nennt das netterweise so Transformation, ist ja im Moment in jedem Begriff irgendwo drin, oder in jeder Nachricht auch, aber die Transformation ist ja eigentlich nichts anderes, als über meine soziale Ordnung heute nachzudenken und die soziale Ordnung, die ich neu gestalten will, nachzudenken. Und da brauchen wir zukunftsfähige Personen und ich erwarte von einer Führungskraft, dass sie das moderiert.
Und die Menschen schmücken sich ja auch gerne in den Betrieben, weil es irgendwie fancy klingt, dass sie im Change Management sind oder in der Transformation gerade arbeiten, aber sich tatsächlich mit dem Begriff zu beschäftigen und es dann auch so zu machen, du hast gerade etwas gesagt, was ich besonders reizvoll finde. Es ist nun mal halt eben so, dass Führung Unsicherheit aushalten muss und das, was du gerade besprichst, ist halt eben etwas, wo man nicht ein Best-Practice-Beispiel zu Rate ziehen kann. Vielleicht gibt es viele Ansätze aus Best-Practice-Situationen, aber der Weg, den du beschreibst, der ist halt unsicher und Pippi Langstrumpf hat halt eben gesagt, das haben wir noch nie so gemacht, also wird sicherlich gut werden und das fehlt so ein bisschen von der Mentalität. Ne?
Also das fehlt, ja. Würde noch einen Begriff gerne nehmen, Nachhaltigkeit. Ja. Also oft gebraucht, aber irgendwie auch sehr diffus, dieser Begriff. Aber ich finde schon, dass wir alle Entscheidungen auch setzen müssen. Ist es nachhaltig? Das heißt für mich Nachhaltigkeit in einem Unternehmen, wenn wir was Neues einführen, ist das so sexy, dass wir hier Mitarbeiter gewinnen können. Das ist ein Stückchen Nachhaltigkeit. Haben wir Arbeitszeitmodelle, die nicht verschleißen? Ja. Also früher konnte man sagen, ich greife einfach in die Kiste rein und dann hole ich mir neue Mitarbeiter. Mittlerweile merken wir haben das nicht mehr. Also muss ich darüber nachdenken, welchen Gradmesser in meiner modernen habe ich, damit wir nachhaltig das hinbekommen und die Mitarbeiter einfach gut von ihrem Unternehmen sprechen, dass die Mitarbeiter kommen. Robert Bosch hatte mal so einen netten Begriff, der sagte einfach, ich muss kein gutes Geld bezahlen, die Mitarbeiter wissen, dass es hier einfach gute Bedingungen gibt. Ja, also.
Und ich glaube, war das nicht Ford, der dann gesagt hatte, so von wegen, oder auch irgendein Autohersteller, der gesagt hat, ich habe gute Mitarbeiter, weil ich gute Löhne bezahle.
Ja, also genau. Mhm.
Das ist ungefähr das Gleiche, zu sagen, man muss sich das aufbauen, um auf dem Niveau dann auch Verantwortung auch einfordern zu können. Und ja, vielen Dank, dass wir den Teil ja auch beleuchten durften. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist ein Bedürfnis? Wir haben jetzt das Thema Transformation, Change gehabt. Wir haben das Anderssein hier so mit reingenommen. Hast du noch einen positiven Impuls, den man hier mit einfließen lassen kann?
Ja, ich finde, für jeden selbst, also ein Selbstbewusstsein zu haben, was will ich? Ja, und dafür sich auch einsetzen.
Da wären wir bei meinem Lieblingsthema, das Thema Selbstmanagement. Finde ich, da gehört halt eben nicht nur, dass ich physisch irgendwie in der Lage bin, auch irgendwie allen Herausforderungen standzuhalten, weil das Leben nun mal einfach agil und komplex ist, sondern eben, so wie du es jetzt gerade angesprochen hast, dass ich, ich sag mal, auch psychisch mich mit der Reflexion beschäftige, was ich will, um auch ableiten zu können, was ich dann dafür tun muss. Und das fehlt irgendwie so ein bisschen, dass man vom Erfüllungsgehilfenstatus sich immer wieder ein bisschen entfernt.
Ohne Zweifel. Ich denke, das würde ich auch gerne der Pflege mitgeben. Da müsste sie viel mehr Tabletten schlucken. Die heißen dann Selbstbewusstsein. Was will ich? Punkt. Und das setze ich jetzt durch. Und dann auch irgendwo an den Türen anklopfen und sagen, hey, ich will mehr Geld. Ja? Und dann muss die Tür eigentlich beantworten, warum? Welche Differenz machst du auf?
Ja. Guido, wir sind schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, würde ich mich noch freuen, wenn du an die Zuhörerschaft, die von bis sich erstreckt, vielleicht deinen Impuls, deinen Rat, deinen Wunsch, deinen Appell vielleicht formulierst, vielleicht auf Grundlage unserer Folge. Wozu forderst du den Zuhörer, die Zuhörerin auf, die vielleicht auch im Gesundheitswesen aktiv ist, genauso wie denjenigen, der zuhört, was im Gesundheitswesen so los ist. Was wäre so eine schöne Abschlussbotschaft von dir?
Eine Abschlussbotschaft, ja. Erstmal, es ist jetzt in diesem Gespräch vielleicht nicht ganz so rausgekommen, weil wir eher die Negativpunkte angeschaut haben. Erstmal zu schauen, ich muss über mein Gesundheitswesen auch positiv reden können. Ja. Es gibt genug positive Sachen, die ich in diesem Gesundheitswesen auch vorfinden kann, wo ich sagen kann, hey, wir arbeiten mit Menschen, wir kriegen ein Feedback wieder und wenn mir jemand nur die Hand drückt, das finde ich nirgendwo. Das werde ich nicht von meiner Sparkassenfrau bekommen oder irgendwo anders oder am Amt, sondern hier sind Leute, die geben mir direkt ihr Feedback. Also positiv über diesen Beruf reden und das fehlt mir in vielen Bereichen. Also eher die Türen aufmachen und die Fenster aufmachen und laut rausschreien, was hier positiv in diesem Bereich ist und dass ich damit auch Leute mitnehmen kann. Und das verlange ich A, von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne tut sich schwer. Ich verlange das aber auch von jedem Träger, dass er das sich irgendwo auf die Fahne schreibt. Was machen wir hier positiv in die Gesellschaft hinein?
Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss, Guido.
Ja, dazu gehört für mich Bildung auch, die man anbietet. Dafür auch das Positive. Wir kämpfen für Freiheit und Demokratie, die wir auch in einem Unternehmen leben. Zum Beispiel Mitarbeiter können mitbestimmen, auch über Gelder, die wir verplanen und so weiter und so fort. Also wir brauchen da Ideenwerkstätten.
Ideenwerkstätten.
Ja.
Guido, vielen Dank für deine Zeit und das sehr, sehr konstruktive und interessante Gespräch mit dir und bedanke mich, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, danke, dass ich was sagen durfte.
Und für euch heißt es, wenn ihr mehr vom Pflegepapst hören wollt, dann folgt ihm auf den sozialen Medien, die euch lieb sind und auf YouTube und sagen bis bald. Tschüss zusammen.